Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du alles für uns getan hast, dass wir das feiern dürfen, dass wir uns heute daran erinnern dürfen. Danke, dass du hier bist in unserer Mitte. Du kennst jeden Einzelnen, du siehst jeden Einzelnen, Gott. Ich danke dir einfach, dass du jeden von uns kennst und uns bedingungslos liebst. Ich danke dir, dass ich hier sein darf. Ich danke dir, dass du, ja, dass wir ein Leib sind, dass wir zusammengefügt sind, dass deine Kirche gemeinsam vor dir stehen dürfen. Segne jetzt jedes Herz, das sich öffnet, auf das es viel mitnimmt. Gib uns Gnade beim Hören und mir Gnade beim Reden. Amen. 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 Hey, schön bei euch zu sein. Es ist mir ein Privileg. Ich freue mich sehr. Also, ich habe Alain kennengelernt und er strahlte mich an mit großem, breiten Blick und sagte, du bist John. Und ich so, wer bist du? Und ich weiß nicht, also ich habe ja schon viele Menschen kennengelernt, aber Alain hat etwas so Wertschätzendes, so was Liebevolles und das will ich betonen, unterstreichen und sagen, Dankeschön für das, dass du Jesu Liebe durch dich strahlen lässt. Wirklich, vielen Dank. Ja, segnet ihn, er braucht das, er hat eine hohe Verantwortung hier jetzt übernommen und danke einfach für deine Freundschaft und für deine Liebe auch mir gegenüber. Ja, mein Name ist John, ich komme aus Hannover, bin dort geboren. Ich versuche mal die Geschichte kurz zu machen, ich stelle mich ganz kurz vor. Bin jetzt 37, verheiratet, habe eine Tochter, zwei Töchter, zwei Mädchen und eine wunderschöne Frau. Genau, 3 und 1 Jahr sind die kleinen Töchter. Genau, da sind die. Ah ja, jetzt sehe ich es. Genau, und ja, darf in Hannover eine Kirche leiten. Ich hatte 2010, glaube ich, mal ein Auftrag von Gott bekommen, ein Anliegen von Gott aufs Herz gelegt. Gott hat mir sein Herz gezeigt, auch für die Stadt Hannover. 585.000 Menschen leben dort, knapp 600.000 Menschen. Es gibt ein paar Kirchen, ja, aber ihr Lieben, wie wenig das ist, das könnt ihr euch nicht vorstellen, im Verhältnis zu den Menschen, die da sind. Also ich habe mal durchgerechnet, wenn wir allen 45 Glaubensgemeinschaften und Kirchen, die es dort gibt, allen pauschal 200 Menschen geben würden, was ja richtig viel wäre, was der Erweckung wäre, dann hätten wir 1,6%. Ja. Und so wie das halt so ist, ne? Also mein Pastor und mein geistlicher Leiter Johannes Justus hat zu mir gesagt, es braucht so viele Kirchen, wie es Kneipen gibt. Für jeden sein eigenes Zuhause. Und ich glaube, es ist gut, wenn Kirche zu Hause ist. Und hier habe ich mich sehr wertschätzend aufgenommen gefühlt von euch. Vielen Dank auch an jeden Einzelnen, auch an das ganze Team, das vorab da ist, das aufbaut, das mit die probt, das dient, das in der Technik ist. Richtig, gebt denen mal auch einen dicken Applaus. Wie das halt so ist, wenn so ein Traum, wenn man so auf so einen Traum Gottes wartet, auf so ein Anliegen Gottes, dann kann man nicht am nächsten Tag meistens beginnen, aber Gott beginnt den Prozess in uns. Und so war es auch bei mir und somit erst 8 Jahre später hat Gott das bestätigt nochmal und Johannes Justus hat mich eingesetzt als Gemeindegründer in Hannover und somit habe ich meinen Dienst sozusagen begonnen, indem ich erstmal mich mit ein paar Leuten getroffen habe, erstmal Leute kennengelernt habe und das Ganze ging, dann haben wir noch in einer Gemeinde in Nienburg gedient, weil dort ein Pastor krank geworden ist. Und somit habe ich auch mit einem kleinen Team erstmal dort angefangen, gar nicht unsere Kirche gebaut, sondern erst andere Kirche gebaut. Und ich habe einfach gemerkt, wenn du willst, dass du auch Segen erlebst in deiner Kirche, dann ist es gut, wenn du in anderen Kirchen den Segen gibst und siehst. Ne? Denn was du siehst, das wirst du ernten, genau. Und und so haben wir 2019 dann gestartet im September, Anfang September, alle 2 Wochen erstmal nur ein Startup-Gottesdienst gefahren und wollten dann eröffnen in 2020 im Mai. Und im März kam der Lockdown und dann kam Corona-Zeit. Haben wir auch irgendwie überstanden, einfach weitergemacht, nie wirklich eröffnet, einfach durchgezogen. Deswegen kennt uns auch keiner. Wir sind noch klein, wir sind noch jung. Aber die Kirche hat sich entwickelt. Jetzt kommen so ungefähr um die 80 Personen in Gottesdienst. Wir sind sehr dankbar und freuen uns einfach über die Entwicklung, die Gott gegeben hat. Aber das bedeutet auch manchmal, dass man erstmal investieren muss. Ne? 3 Jahre lang irgendwie 3 Jobs gehabt, parallel gearbeitet, irgendwie versucht, die Kirche nach vorne zu bringen. Ne? Und bis die Kirche dann so stark war, mich Stück für Stück anzustellen, um dann richtig in Vollzeit zu gehen. Und das, dafür bin ich sehr dankbar. Ja, und dankbar, wie gesagt, bin ich auch für euch. Danke für die Einladung. Danke, dass ich für euch heute dienen darf im Wort. Und ich hoffe, ihr seid ready. Okay? Dann starte ich mal, okay? Am 23. Juni 2018, erkundeten 12 Jungen und ihr Trainer eine Höhle. Plötzlich setzt ein starker Monsunregen ein, der die Höhle flutete. Ich habe da auch ein Bild mitgebracht. Und die Gruppe einschloss. Als die Jungen nicht zurückkehrten, alarmierten sie die Eltern und die Behörden. Trotz widriger Bedingungen begann eine internationale Suchaktion. Die Hoffnung schwand, aber die Rettungskräfte gaben nicht auf. Nach 9 Tagen, sag mal 9? 9 Tage fanden 2 britische Taucher eine Kammer ganze 4 Kilometer vom Eingang entfernt. 4 Kilometer in der Höhle. Was sie dort entdeckten, war unglaublich. Und was unglaublich war, erfahrt ihr in der Predigt. Unglaublich ist auch die Begegnung, die ich euch mitgebracht habe aus dem Wort Gottes. Schlagt mal mit mir auf Markus 2. Markus 2. Und ich beginne mit der Not, ist mein erster Punkt. Markus 2, Vers 1. Und ich möchte diese Verse mit euch lesen. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war. Nicht einmal vor dem Haus, während er ihnen das Wort Gottes verkündete. Ich nehme euch jetzt mal kurz mit hinein. Jesus kommt nach Hause, nach Kapernaum. Da hat er gelebt mit seiner Familie. Und man könnte sagen, ja, vielleicht war es das Haus des Petrus, weil man weiß, er hat ja dort die Schwiegermutter geheilt. Aber man weiß es nicht. Auf jeden Fall, was man weiß, ist, es war ein Haus, es waren viele Menschen dort und es gab keinen Platz und Jesus lehrte die Leute, okay? Und wie er es tat, das zog so viele Menschen an, dass sie einfach begeistert waren, wie er es sagt. Und in einer Parallelstelle im Lukas-Evangelium steht sogar, die Kraft Gottes war da und er heilte viele. Er heilte viele. Ich meine, das zieht doch an, oder? Wer eine gratis Heilung braucht, der geht natürlich nach Kapernaum in das Haus, wo Jesus predigt. Und ich weiß nicht, ob du schon mal eine Hausparty gemacht hast. Wer hat von euch schon mal eine Hausfeier gemacht? Eine Hausparty. Da gibt's ein paar. Jemand schon mal eingeladen zu sich, ja? Habt ihr auch schon mal. Dann wisst ihr doch, wer da ist, oder? Dann wisst ihr doch, wen ihr eingeladen habt. Das wäre ja komisch, wenn plötzlich der Nachbar auftaucht, oder, obwohl der gar nicht eingeladen ist. Aber hey, auf jeden Fall, viele Menschen sind da bei dieser Hausparty. Und diese Menschen habe ich mal analysiert für uns, wer alles da war. Und zwar heißt es dort, Jesus war da mit seinen Jüngern. Dann waren da Schriftgelehrte und Zuschauer. Und weiter lesen wir Vers 3. Nun wurde auch ein Gelähmter gebracht. Nun wurde ein Gelähmter gebracht. 4 Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrscht ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung durch sie, die den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Danke. Also es gab eine Matte. So. Also Jesus war da, dann waren die Schriftgelehrten da, die Zuschauer waren da und 4 Männer. 4 Männer an 4 Ecken und sie trugen einen Mann hinein. Und ich nenne ihn den Mann in Not. Sie trugen den Mann in Not hinein. Also diese Persönlichkeitstypen haben wir auf dieser Party, auf dieser Hausparty. Und das Unglaubliche war, sie begannen voller Erwartung und voller Hoffnung, ihren Freund dahin zu schleppen. Und ihr Lieben, Das war nicht so angenehme 3 Grad wie hier heute. Das waren wahrscheinlich angenehme 33 Grad in der Sonne. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Menschen getragen habt, der ist in der Regel ziemlich schwer. Auch, und 4 Mann, 4 Ecken und sie brachten ihn zu Jesus. Sie brachten ihn zu Jesus. Sie waren wortwörtlich Hoffnungsträger. Für diesen Mann waren sie Hoffnungsträger. Alles, was der Mann lag da wahrscheinlich im Staub, in dem Dreck, mehrere Jahre. Wir wissen nicht, wie die befreundet waren, ob die mal früher zusammen auch im Fußballteam waren, wissen wir alles nicht. Aber möglich ist das. Wir wissen es nicht, aber wir wissen, diese Männer, die sind diesem Mann wichtig und sie bringen ihn zu Jesus. Und es war kein Durchkommen, aber wisst ihr was, wenn kein Durchkommen ist, auch keine Heilung und keine Lösung. Und geht nicht? Geht's nicht! Das war ihre Mentalität. Geht nicht, gibt's nicht. Also durch. Durch das Dach, durch. Ja, es war einfach unglaublich. Und was machten sie? Sie machten einfach das Dach auf. Im Lukas lesen wir sogar, dass sie Ziegel wegnehmen mussten. Also das war nicht irgendwie nur einfach nur ein bisschen, keine Ahnung, Schilf und so wegschieben. Nee, das war eine richtige Operation am Dach. Richtig aufreißend. Sie machten das Dach auf. Und wisst ihr, was ich auch noch unglaublich finde? Jesus greift nicht ein. Und wisst ihr, was ich noch unglaublicher finde? Der Hausbesitzer auch nicht. So geschehe mir. Huch, da kommt jemand durchs Dach. Mal gucken, wer da ist. Und Jesus sagt, mach euch weiter. Gute Idee. Keiner greift ein. Ist doch unglaublich, oder? Stell dir mal vor, plötzlich rieselt der Putz hier runter. Da würde doch der Nächste gleich rausgehen und sagen, hör auf zu bohren, hier, bist hier falsch. Macht Jesus nicht. Macht er nicht. Eine kleine Lektion, ich weiß nicht, für wen die ist. Der Hausbesitzer, der gibt Jesus sein Haus. Stellt ihn Jesus zur Verfügung. Und wenn du etwas Jesus zur Verfügung stellst, dann kann er damit machen, was er will. Dann gibt es nicht mehr, es ist meins. Nee, Jesus, wenn du Jesus dein Leben gibst, dein Haus gibst, dann hat er das Recht, es zu nutzen. Und er wird es nutzen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn du es ihm zur Verfügung stellst, dann erlebst du Himmlisches. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ja, du gibst etwas, aber was du bekommst, ist so viel mehr. Amen? Ja, also es wird uns den Komfort kosten, aber es wird uns das Himmlische auf diese Erde bringen. Das, was wir brauchen, das, was es mit Geld nicht zu bezahlen gibt. Und darauf will keiner verzichten. Amen? Deswegen frage ich mich, bist du bereit, das zu geben, was dir wichtig ist? Bist du bereit, das zu geben, was dir wichtig ist? Ich glaube, das ist eine Lektion in dieser Geschichte, die wir lernen können. Wisst ihr, auch diese 4 Männer, die gaben ihre Energie, die gaben ihre Kraft, die packten an, die nahmen an 4 Ecken diesen Mann und schliffen ihn zu Jesus. Kam an, keine Chance, ab aufs Dach, irgendwie hoch. Wir wissen nicht, ob es da Treppen gab. Das wird uns immer so suggeriert. Vielleicht haben die ihn tatsächlich hochgeschoben, hochgezogen. Wir wissen es alles nicht. Fakt ist, sie gaben nicht auf. Sie gaben nicht auf. Und das Verrückte ist, sie wussten eins, nur Jesus kann helfen. Das waren Glaubende. Menschen voller Glauben, die gesagt haben, ich bin dabei. Vielleicht zweifelte einer von denen, aber die anderen 3 haben den anderen überzeugt vielleicht. Vielleicht bist du auch so, wo du sagst, ich weiß nicht, hier in der Kirche mitzumachen, anzupacken an irgendeiner Ecke, ist das was für mich? Und die anderen sagen ja und du sagst, Ey, aber weißt du, was du dann erlebst? Himmlisches. Und wenn du nicht dabei bist, bist du nicht Teil der Party. Über den Mann in Not können wir einiges lernen. Wir hören nicht viel von ihm. Wir wissen nicht, wie er heißt. Wir können ihn nicht klar identifizieren. Wir wissen nicht, wie alt er war, wie lange er schon da liegt. Wir wissen all das nicht. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Das macht es ihn für mich so einfach, mich mit ihm zu identifizieren. Vielleicht liegst du auch schon ein paar Jahre mit auf einem Problem. Vielleicht hast du auch ein paar Jahre schon ein Thema, was du mit dir trägst, was du nicht los wirst. Eine Not, die dich wirklich einnimmt. Und das ist das Schöne. Aber was wir von ihm lernen können, ist, dieser Mann lässt sich auf den Spaß ein. Der sagt nicht, nee, lasst mich hier liegen. Es ist bequem gerade so. Im Staub, im Dreck der Straße. Übrigens, damals kam nicht Aha, ne, und brachte die gelben Säcke weg. Ne? Das war nicht so. Der Müll lag da. Er ließ sich drauf ein. Und das finde ich so schön. Auch wir haben wieder gelähmte Nöte. Nöte wie Angst, Unsicherheit, Hass und Krieg. Politische Unruhe. Ungewissheit vielleicht über das, was gerade... Ich weiß nicht, was dich gerade stört, was dein Leben gerade vielleicht auch Energie zieht. Wo du sagst, das ist eine Not. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich komme nicht voran. Ich brauche da Hilfe. Aber eins kann ich dir sagen... Die Not des Mannes war eine Lähmung seiner Füße. Und das war damals das schlimmste Urteil, was man sich vorstellen kann. Die Leute lagen im Dreck. Und der Wüstensand sorgte dafür, dass sie irgendwann ihr Augenlicht verloren. Deswegen gab es so viele Blinde damals. Und es kam zu Augenentzündung. Und keiner hatte irgendwie Hilfe. Es gab nichts, was Abhilfe geschaffen hat. Ja? Die Zukunft von diesem Mann sah total düster aus, total düster. Und keine Perspektive und keine Hoffnung. Das Maximale war, warten, bis jemand kommt, mich entdeckt und mich irgendwie zu irgendjemand bringt, der mir helfen kann. Und glaub mir, der war schon bei einigen Ärzten. Und nichts hat geholfen. Und dann lag er da so, auf seiner Matte. So auch die 13 Jungen. Als der Starkregen einsetzte, flüchteten sie sich immer weiter in die lange Hülle, bis es ein kleines Plätzchen gab, wie auf so einer Matte, wo man noch gerade atmen konnte. Und dann stehst du da, auf deiner Matte deines Lebens. Du hast Not. Du merkst, ich komme hier nicht weiter. Ich komme weder nach vorne noch zurück. Ich brauche Rettung. Keine Perspektive. Und wenn du keine Perspektive hast, dann hast du auch keine Hoffnung. Das Maximum war, warten, bis jemand vorbeikommt, der dich irgendwie da rausholt. Wie bei diesem Gelähmten, wie bei diesem Mann in Not. Okay? Bis seine Freunde um die Ecke kamen und brachten und mit allen Widrigkeiten brachen. Sie brachen mit allen Widrigkeiten, sogar durchs Haus durch. Und jetzt kommt Hoffnung, weil jetzt kommt Perspektive. Jetzt kommt Hoffnung, das ist mein zweiter Punkt, Hoffnung. Jetzt liegt er da vor Jesus. Vers 5. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wisst ihr, Jesus sieht ihr Vertrauen. Jesus sieht ihren Glauben. Und sie wissen, egal was, keiner, ihre Erwartung ist, nur noch Jesus kann helfen. Dieser Mann liegt da schon seit Jahren und nur Jesus kann noch helfen. Und sie erwarten diesen Moment, dass Jesus eingreift. Und wenn wir genau lesen, Vers 6, heißt es, einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Jetzt hören wir ihre Gedanken. Wer mag Gedanken lesen? Hier, Vers 6, 7. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen? Dachten sie, das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Ich finde Gedankenlesen interessant. Die Bibel offenbart uns das an der Stelle. Sie dachten es innerlich. Vielleicht denkst du auch so innerlich, kann der es wagen, sowas zu sagen? Spannend, ne? Wer ist denn dieser Jesus? Ist es denn eine Gotteslästerung? Wie kann dieser Mensch Jesus es tatsächlich wagen? Oder ist er doch ein wahrer Gott? Wie er sagt, niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Das ist ja eine grundsätzlich wahrer Satz. Ich glaube, die Perspektive liegt darin, dass diese Schriftgelehrten, die waren ja bedacht, das waren die Theologen der damaligen Zeit, die guckten immer, verhält es sich richtig mit dem Wort Gottes? Ist es passend zum Alten Testament? Sie waren sehr bewandert darin. Also denen musste man nicht sagen, hier, lese mal die Bibel. Ne? Die waren dabei. Die waren on point. Die waren genau. Und aus ihrer Perspektive waren sie Skeptiker. Und ich glaube, auch hier sitzen Skeptiker. Es gibt den Mann in Not. Es gibt die Skeptiker hier. Es gibt die Zuschauer, die Deutschen. Oder die sind einfach da und freuen sich. Die Besucher. Die sind einfach da. Das geht ihnen gut. Die sind einfach da. Schön. Schön hier. Also komme ich. Ich weiß nicht, wo du dich einkategorierst. Ob Skeptiker, ob der Mann in Not oder die Frau in Not. Auf jeden Fall sehen wir diese Herzensschau und dieses Wort der Erkenntnis, das Jesus da spricht. Danach. Dann lesen wir Vers 8. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solche Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Was ist denn leichter? Was ist leichter? Etwas zu sagen? Oder etwas zu bewirken. Ist es leichter, etwas zu sagen, A, oder ist es schwieriger, etwas zu bewirken, B? Wer ist für B? Ja, natürlich. Etwas zu bewirken braucht Autorität, braucht Kraft, braucht Energie. Etwas zu sagen, ich kann auch vieles sagen, ne? Ich bin der CEO von Porsche, ne? Kann ich ja sagen, ne? Hat mit meinem Leben zwar nichts zu tun, kann alles Mögliche behaupten, oder? Sagen können wir viel, wenn der Tag lang ist. Die Frage ist auch, können wir es auch bewirken? Ich kann zu meinem Bruder gehen und sagen, Bruder, ich bezahle dir dein Haus. Das kann ich sagen. Aber kann ich es auch wirklich bezahlen? Das ist doch die Frage. Spreche ich hier mit Autorität oder laber ich nur? Das ist doch die Frage. Genau. So sei es. Versteht ihr? Also, die Frage ist, habe ich Autorität? Und das ist nämlich der Punkt, den Jesus darauf ausgeht. Er fragt nämlich diese eine Sache, was ist leichter? Und nochmal, ich frage euch das nochmal. Was ist leichter? Etwas zu bewirken oder nur etwas zu sagen? Natürlich was zu bewirken. Bewirken ist immer was bewegen. Das ist mehr als nur sagen. Das ist tun, das ist in der Autorität handeln. Ja? Also, ihr Lieben. Also, Jesus fragt, was ist leichter? Und da eigentlich stellt Jesus damit eigentlich den Punkt, fragt er eigentlich, was denkt ihr denn? Bin ich Mensch oder bin ich Gott? Bin ich Mensch oder bin ich Gott? Und dann heißt es hier weiter, Vers 10, doch ihr sollt wissen. Wisst ihr, was Jesus wichtig ist? Dass du etwas weißt. Doch du sollst wissen. Doch ihr sollt wissen. Jesus ist wichtig, dass du weißt. Und zwar was? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu einem Gelähmten. Jesus ist wichtig, dass du etwas weißt über ihn. Es ist ihm nicht unwichtig, deswegen schreibt er es extra in seine Bibel und bewahrt es über 2000 Jahre, damit du es weißt. Gott ist es wichtig, Jesus ist so wichtig, dass du weißt, ist er Mensch oder ist er Gott? Ist er in der Lage, Sünden zu vergeben oder nicht? Das ist Jesus sowas von wichtig, deswegen schreibt er es in seine Bibel. Deswegen schreibt er es in sein Wort. Doch ihr sollt wissen, Jesus nimmt das nicht irgendwie, versteckt das nicht vor dir und sagt, nee, das dürfen nur besondere Leute wissen. Nein, Jesus ist es wichtig, dass du es weißt. Und warum ist es so wichtig? Weil es über alles entscheidet in diesem Leben. Über alles. Doch ihr sollt wissen, sagt er, dass der Menschensohn die Vollmacht hat. Er hat die Autorität, er hat die Vollmacht, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, wisst ihr, er möchte so sehr wissen, dass du weißt, wer Jesus ist. Und das tut er nicht, um eine Show zu machen. Das tut er nicht, um irgendwo sich irgendwie besser darzustellen. Er tut es auch nicht, um die Schriftgelehrten runterzumachen. Überhaupt nicht. Er will die Skeptiker gewinnen. Die Skeptiker stellen die Frage zurecht. Es kann nur jemand Sünden vergeben, wenn er wirklich auch Gott ist. Alles andere wäre Gotteslästerung. Und Jesus lässt sich auf ihre Stufe ein. Er geht ihnen nach. Er kommt in ihre Argumentation und gewinnt sie dort. Er versucht sie nicht schlecht zu machen. Er sagt, ihr wollt es wissen, ich erkläre es euch. Und wenn du zu Jesus kommst und wirklich fragst, Jesus, ich will es wissen, bist du wirklich Gott? Dann kann ich dir eins sagen, Jesus will, dass du es weißt. Dass du es weißt. Er will dir begegnen. Wir sollen nämlich wissen, dass wer Jesus ist, was er tatsächlich kann. Und damit lässt Jesus das Unmögliche möglich werden und beweist sich nicht nur als potenzieller Hoffnungsträger für den Kerl da, sondern er sagt, ich bin nicht nur ein Hoffnungsträger, ich bin die Hoffnung selbst. Das sagt Jesus. Ich bin die Hoffnung selbst, die wirklich gilt. Die Hoffnung, die durchträgt. Egal wie stark die Not ist. Die Hoffnung, die alles verändert. Selbst wenn die Perspektive dunkel, finster und unmöglich ist. Selbst wenn du da sitzt auf deiner Matte des Lebens und nichts mehr vorangeht. Gott sieht dich auf dieser Matte. Und er hat Hoffnung für dich. Und er liebt dich. Er kennt dein Herz. Und er weiß genau, was du brauchst. Und er will sich dir zeigen. Für das Leben hier und über das Leben hinaus, bis in die Ewigkeit hinein, will er dir ein Segen sein. Und dann kommt Vers 11, oh, mein Lieblingsvers in dieser Geschichte. Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh umher, geh nach Hause. Wie sehr hat man diesen Satz, geh nach Hause, schon gern gehört? Ich glaube, der Mann hat's gern gehört. Geh nach Hause, wow. Ich würde gern nach Hause gehen können. Und diesmal, da stand der Mann auf. Er nahm seine Matte und ging nach Hause, ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Unglaublich, oder? Jetzt ändert sich plötzlich alles. Jetzt ändert sich plötzlich alles. Wisst ihr, was ich verrückt finde? Die Garantie auf Heilung für den Gelähmten, trotz Abdecken des Hauses, trotz Runterlassen, trotz Mission Impossible, Mission, plus Abseilen, plus die richtigen Zeitpunkte, den richtigen Ort wählen, wo man das Dach aufreißt, plus sich durchdrängeln, plus den Schweiß, den man gelassen hat auf dem Weg dahin. All das und trotzdem nie eine Garantie gehabt, dass es tatsächlich passiert, so wie es ist. Und trotzdem lassen sie sich drauf ein. Weil sie alles in Jesus setzen, diese Glaubenden. Diese vier Jungs setzen alles auf Jesus. Und trotzdem keine Garantie. Kein Garant, dass der Lahme dann geheilt wird. Und guck mal, er sagt zuallererst, steh auf. Er sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das Erste, was er zu ihm sagt. Er sieht ihn, sagt, mein Sohn, deine Sünden sind vergeben. Wisst ihr, was der Mann in Not denken könnte? Ist ja schön und nett. Aber ich bin eigentlich für was anderes gekommen. Schön und nett. Das ist gut. Das habe ich auch nötig. Aber eigentlich habe ich noch ein anderes Anliegen. Könnte man so meinen. Aber eigentlich geht es um etwas anderes. Es geht um etwas anderes. Und zwar, zum ersten Mal verstehen wir, dass es Jesus zuerst um diese Beziehung geht. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, bevor es um diese Beziehung geht. Das Leben hier auf Erden, das ein Abschnitt ist und dann ist auch irgendwann vorbei. Jesus will das Ewige heilen, bevor er das Leibliche heilt. Verrückt, oder? Die Hoffnung lag bisher immer bei diesen Trägern, ne? Bei dem Mann. Der Mann hatte Hoffnung, dass seine Freunde das da ihn da durchbringen. Und plötzlich liegt die Hoffnung nicht mehr in den Trägern, sondern in Jesus. Jesus stellt zu allererst die Beziehung wieder her, die dieser Mann verloren hat zu Gott. Und Jesus ist zu allererst wichtig, nicht dich zu heilen, sondern dich geistlich zu heilen. Dir da zu begegnen und dann darüber hinaus gewinnt er auch noch die Herzen der ganzen Skeptiker. Gesagt haben, schön und gut, du mit deinem Gelaber, laber mal weiter. Und dann sagt Jesus, hier im Vers 10, glaube ich, ist es, ne? Da wandt er sich zu den, doch ihr sollt wissen, sagt Jesus. Und dann tut er es auch. Und plötzlich, boom, auf Reden folgen Taten und plötzlich bewirkt etwas, etwas Großes. Und plötzlich steht dieser Mann auf und geht vor der ganzen Menge hinaus. Was für ein wundervoller Sonntag, würde man fast sagen, ne? Was für ein Gottesdienst. Ist das gut? Ich glaube, die Menge würde ausflippen, ne? Ich weiß nicht, was dich von den Stühlen holt, ne? Ob Deutschland gewinnt oder nicht. Es gibt ja so immer wieder Hoffnungsträger in Deutschland, ja? Bisher hat's noch nicht gereicht, aber hey, wir hoffen weiter. Versteht ihr? Ihr Lieben, wir müssen unsere Hoffnung auf das Richtige setzen. Kein Jamal Musiala? Und wie sie alle heißen? Sondern Jesus ist die Hoffnung für uns. Ja? Und das ist das Schöne. Er sagt, er verändert alles. Wisst ihr? Und das Verrückte ist, so ging es auch den Jungs, die da auf diesem kleinen Fleckchen Erde saßen und sie sitzen auf ihrer Matte des Lebens, ja, und merken einfach, wie ihnen das Leben zerrinnt zwischen den Fingern. Wie sie nicht vorankommen. Und dann heißt es hier, weiter in der Geschichte, nach 9 Tagen fanden 2 britische Taucher eine Kammer, ganze 4 Kilometer vom Eingang entfernt. Und was sie dort entdeckten, war ja unglaublich. Jetzt mache ich hier weiter. Seid ihr da?
Ja.
Okay. Die gesamte Gruppe war dort, erschöpft, aber am Leben. Durch eine unfassbare Rettungsaktion tauchte die gesamte Mannschaft in die Freiheit. Sie mussten 4 Kilometer tauchen. Wie ist das möglich? Ja, es gab Taucher, ne? Und sie tauchten in die Freude. Warum? In die Hoffnung. In die Perspektive. In das Leben geht weiter. Und sie waren außer sich. Und dann lesen wir weiter in unserer Geschichte. Das ist mein 3. Punkt. Dort heißt es dann im Vers 12, glaube ich, ist das. Vers 12. Alle, heißt es hier, waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Was ist denn hier los? Es war unglaublich, was da passierte. Plötzlich steht der Mann auf und alle waren außer sich vor Staunen. Jesus erreichte die Skeptiker, Jesus erreichte die Zuschauer, Jesus erreichte den Mann in Not, Jesus erreichte auch die 4 Jungs. Er bestätigte ihren Glauben und sagte ihnen, hier habt ihr wirklich Heilung. Hier findest du wirklich zur Ruhe. Hier findest du wirklich die Perspektive und die Hoffnung für dein Leben. Weil du brauchst diese Hoffnung und du brauchst die Freude. Und wenn du nicht in Freude bist, dann fehlt dir was. Dann fehlt dir noch was. Und Gott will dir diese Freude geben durch die Hoffnung hindurch. Und wisst ihr, und das ist halt der Punkt, wo ich einfach sage, sie haben sowas noch nicht erlebt. Jesus erreichte sie alle. Und ich habe uns einen kleinen Clip mitgebracht, weil das ja eine wahre Geschichte ist, wo wir ein bisschen mit hineingenommen werden und noch ein Aspekt wird deutlich, den ich in der Predigt erwähnen möchte. Clip ab.
Noch liegt die junge Fußballmannschaft in diesem Krankensaal in Chiang Rai. Mit Zeichnungen versuchen die Jungen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren das Erlebte zu verarbeiten. Körperlich geht es ihnen nach Angaben der Ärzte gut. Und selbst als sie noch in Dunkelheit und Unsicherheit gefangen waren, hat sie den Mut nie verlassen. Mit bloßen Händen versuchten sie sich einen Weg ins Freie zu schaufeln, gruben so einen 5 Meter langen Tunnel. Der Arzt, der sie nach ihrem Auffinden in der Höhle betreut hat, lobt ihre psychische Stärke. Ihr Optimismus und ihre große Moral haben mich tief beeindruckt, sagt er. Die Rettung aus der Höhle war hochriskant, der Weg nach draußen kaum passierbar. Als wir zu einem vertikalen Spalt kamen, waren wir schon 5 Stunden im Wasser. Und dass wir den Spalt erreicht hatten, wussten wir erst, als wir mit dem Kopf gegen die Felswand stießen. Ich wusste nicht mehr, wie genau der Durchgang verlief, und ich musste das Kind, das horizontal im Wasser trieb, hochkant dadurch kriegen. Also versuchte ich, den Jungen durchzuschieben. Das klappte nicht. Ich zog ihn wieder zurück und versuchte, mich selbst dadurch zu zwängen. Das funktionierte auch nicht. Irgendwann haben wir es geschafft, aber es war sehr langwierig und entmutigend. Die Jungen bekamen ein Beruhigungsmittel, damit sie keine Panik bekamen. Selbst die Taucher befürchteten, nicht alle Kinder lebend herauszubringen. Wenn das Führungsseil oder ein Felsvorsprung einem Jungen die Atemmaske vom Gesicht geschoben hätte, wäre er verloren gewesen. Die Jugendlichen haben das Drama alle überlebt. Doch einer der Rettungstaucher, Saman Gunan, ertrank in dem trüben Wasser, als ihm die Atemluft ausging. Die jungen Fußballer haben davon erst einige Tage nach ihrer Rettung bei einer Therapiesitzung erfahren. Tief bewegt schrieben sie Abschiedsbotschaften auf eine Zeichnung ihres Helden.
Rettung hat einen Preis. Rettung hat einen Preis und der hat Jesus alles gekostet. Diese Hoffnung, die wir heute erleben durften, die war nur, ging nur, funktionierte nur, indem Jesus für uns stirbt. Diese Hoffnung, die wir heute anbieten können, ist nicht, weil wir diese Hoffnung in erster Linie besitzen, sondern weil Christus uns diese Hoffnung gegeben hat und wir diese Hoffnung hinaustragen dürfen. Aber sie hatte einen Preis. Und es kostete Jesus das Leben. Und weißt du, wenn du hier heute sitzt und Rettung brauchst, dann ist da jemand, der hat diese Rettung schon für dich bewirkt. Der hat diese Rettung für dich schon bewirkt, weil er will, dass du diese Rettung erlebst. Dass du diese Hoffnung erfährst und diese Hoffnung dein Herz verändert und daraufhin ein Hoffnungsträger wirst für andere. Er sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich habe das so oft gelesen, bis ich eins gerafft habe, eins verstanden, das gilt ja mir, das gilt ja dir. Es gilt nur nicht nur dem Mann in der Matte. Er sagt auch heute noch, meine Tochter, deine Schuld ist dir vergeben. Er hat das schon alles getan. Diese Verse sprechen heute genauso in unser Leben. Und Jesus spricht sie uns heute zu und sagt, meine Tochter, mein Sohn, dir ist vergeben. Dir ist vergeben. Dir ist vergeben. Dir ist vergeben. Wisst ihr, und jeder, der in diese Beziehung zu diesem Vater kommt, der lebt es, sein Sohn zu sein. Und deswegen beten wir, Vater unser im Himmel. Weil er ist der Vater, der uns sieht, der uns um uns kämpft und eine Lösung schafft für unsere Themen und unsere Not und uns rettet und uns Hoffnung gibt und uns Freude gibt und uns eine neue Perspektive gibt. Weil ihm ist es wert, alles zu geben für uns. Er stirbt hier und lässt sein Leben, damit wir Rettung haben. Und die Rettung hat einen Preis. Und nichts anderes sagt Jesus, komm nach Hause. Komm nach Hause. Lass dich retten. Und sie waren alle außer sich vor Staunen und priesen Gott und sagten, sowas haben wir noch nie erlebt. Vielleicht erlebst du sowas heute hier. Vielleicht erlebst du heute, dass du sagst, Gott, hier ist mein Leben. Hier ist meine Matte. Und diese Matte gebe ich dir. Und ich vertraue darauf, du kümmerst dich um mich. Du kümmerst dich um mich, dort, wo ich mich verloren habe. Du kümmerst dich um mich, wenn ich nicht mehr kann. Du kümmerst dich um mich, wo ich deine Hilfe brauche. Ich brauche dich. Und Jesus ist derjenige, der diese Gedanken lesen kann, der uns in unser Herz sprechen kann. Er sieht es und spricht uns an. Und er sieht uns in unserer Skepsis, er sieht uns in unserem Unglauben, er sieht uns in unseren Schwachheiten, er sieht uns, egal wen du da auch nimmst, ja. Der Schriftgelehrte, die Zuschauer, alle waren sie vor Staunen. Alle hat es ihnen von Socken geholt. Und ich weiß nicht, worüber du staunst. Die Worte Jesu oder über die Heilung. Ich will das gar nicht irgendwie in Gegensatz setzen, aber Jesus will dir der wahre Segen sein. Er will dir Zuspruch geben und er will dein Leben heilen. Und dort, wo Jesus sich zeigt, wird Gott geehrt. Und auch hier wird Gott geehrt. Und liebe Gemeinde, lasst uns mal vorstellen, wir würden alle anpacken. Vielleicht sitzt du hier rein und sagst, ich kenne diese Gemeinde nicht, aber irgendwie, Alain ist so freundlich, er strahlt mich immer an. Ey, das ist so gut. Pack mit an. Da ist noch Platz an deiner Matte. Und es gibt manche Matten, da läuft nur einer und hält. Das ist nicht gut. Da braucht es neue Leute, die mit anpacken. Neue Leute, die mit anfassen, die von dem Problem auch wissen. Es braucht die Gemeinschaft. Es braucht die Beziehung. Und wir packen alle gemeinsam an. Und wir tragen Menschen zu Jesus. Ich wünsche es euch so sehr für euch als Kirche, dass ihr das erlebt, wo Menschen das erleben, wo sie vor Gott gebracht werden und ihn erleben. Und ich bete wirklich, dass ihr das erkennt und dass ihr erwartet von Gott, er kann so viel Größeres tun. Das Unglaublichste kann er bewirken. Und das verändert alles für den, der Gott vertraut. Er ist ein liebender Vater, der dir heute begegnet. Bist du bereit, wie der Mann in Not, bist du bereit, ihm zu begegnen? Das kannst du mit einem einfachen Gebet tun. Lass uns beten. Jesus, ich bin heute hier und ich will dir begegnen. Du kannst in deinem Herzen mitbeten, laut oder leise. Jesus, ich habe Not. Ich brauche Hoffnung. Ich brauche Rettung. Komm in mein Leben. Begegne du mir. Und wenn dich das heute angesprochen hat und du ein Zeichen Gott geben willst und auch mir, dann bete ich noch mal ganz konkret auch für dich. Ich möchte dich segnen, dass du Jesus heute erfährst. Wenn du heute hier bist und sagst, ich bin angesprochen, ich bin gemeint, danke. Ist noch jemand da, für den das gilt? Danke. Danke, Jesus, dass du hier bist und jeden Einzelnen kennst. Und Gott, danke, dass du willst, dass wir es wissen, wer du bist. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Aber ein Mensch, der göttliche Autorität hat und uns heute zuspricht, dir sind deine Sünden vergeben. Begegne du uns in Jesu Namen. Amen.